Bevor wir mit der eigentlichen Podcast-Folge loslegen, mag ich dich ganz, ganz herzlich zu unserem traumasensiblen Dezember einladen. Der Dezember und gerade die Weihnachtszeit ist für viele Queens, Kings, Queens leider oft gar nicht so die besinnliche und schöne Zeit, sondern eben oft eine schwierige, eine dunkle, eine potenziell auch triggernde Zeit, wo einfach viele Erinnerungen und Dinge hochkommen. Und deswegen haben wir dieses Jahr nicht nur unseren Online-Kongress, sondern einfach den gesamten Dezember zum traumasensiblen Dezember gekürt. Das heißt, du hast, wenn du dich anmelden magst, den gesamten Dezember quasi einen Adventskalender, der aber nicht nur bis zum 24. geht, sondern bis zum 31. Das heißt, vom 1. bis 31. Dezember bekommst du jeden Morgen einen traumasensiblen Impuls von uns mit ganz, ganz vielen tollen SpeakerInnen, die die Türchen für dich, für uns gefüllt haben mit Workshops, mit Speakings, mit Impulsen, mit Selbstregulationsübungen. Ganz viel zum Mitmachen, zum Mitdenken, zum Reflektieren, zum Wachsen. Und dann gibt's ergänzend zum Adventskalender vom 16. bis 22. wieder auch unseren Online-Live-Kongress. Das heißt, in diesen 7 Tagen kriegst du anstatt deiner täglichen Türchen morgens mit Videos zum Anschauen, kannst du 2-mal am Tag live dabei sein, wie wir von einmal um 14 und einmal um 19 Uhr mit SpeakerInnen live sprechen, live aufzeichnen und du kannst live deine Fragen direkt deinen LieblingsspeakerInnen stellen. Wir sind wirklich komplett bunt dieses Jahr von den unterschiedlichsten Themen, von Traumata, Therapie, Kunsttherapie, Tanztherapie. Wir haben auch ganz viele Betroffene, also Queens, die selber sprechen. Wir haben wundervolle SpeakerInnen mit dabei, unter anderem Dami Schaar, Verena König, Dr. Milena Hauptmann. Wir haben KünstlerInnen mit dabei, Morgane, Claudia von der Lind. Also wir sind ganz, ganz groß dieses Jahr und ich freue mich riesig, wenn wir gemeinsam dieses Jahr den Dezember ein bisschen anders gestalten als sonst, traumasensibel, mit ganz, ganz viel Wachstum. Wenn du magst, klick gern auf die Shownotes, geh auf unsere Webseite survivorqueens.de oder noch ein /Kongress hinten dran, dann landest du direkt bei uns auf der Kongressseite. Meld dich an, du kannst komplett kostenlos dabei sein, wenn du magst, oder ein Ticket für einen Preis deiner Wahl kaufen. Ganz wichtig, es gibt keinen Kaufdruck, es gibt keinen Stress, egal ob du 0 Euro oder 150 Euro für dein Ticket zahlst. Du bekommst alle Aufzeichnungen dauerhaft zur Verfügung. Die Türchen löschen sich nicht nach 24 Stunden. Du bekommst die Aufzeichnung vom Adventskalender und vom Online-Kongress und kannst es ganz entspannt in deinem Tempo entweder dieses Jahr oder auch im nächsten Jahr noch schauen. Und damit freue ich mich, wenn wir uns beim traumasensiblen Dezember im Adventskalender oder eben auch beim Online-Kongress sehen. Und nun ganz viel Freude mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zum 2. Teil des Interviews mit Carmen Mielke. Wenn du den 1. Teil noch nicht gehört hast, geh gern eine Folge zurück. In der letzten Folge mit ihr haben wir ganz viel über das Thema Körperpsychotherapie gesprochen. Wie kann man den Körper mitnehmen? Wie kann der helfen bei der Traumaaufarbeitung. In dieser Folge sprechen wir mehr über die systemische Arbeit, also wie kann systemische Arbeit in der Familientherapie bei Trauma aussehen? Wie sieht es in der Praxis aus? Also sie bringt uns wirklich ganz praxisnahe Beispiele mit, transgenerationale Traumata und noch vieles mehr. Viel Freude beim Hören.
Und wenn wir gerade mal von der Körperpsychotherapie einen Sprung rüber machen zur systemischen Familientherapie, wo du ja, ich sag mal, ganz ursprünglich herkommst. Ja. Wie kann die Menschen helfen, die traumatisiert sind? Oft sind ja auch die Erlebnisse aus dem familiären, aus dem nahen Umkreis. Vielleicht magst du einfach ein bisschen erzählen aus deiner Arbeit, aus deiner Erfahrung. Wie kann man da ansetzen?
Ja, es ist ja erstmal so zu gucken, wie kommt ein System her? Also wir sind ja in ganz, ganz vielen Systemen unterwegs. Familie ist ein System, Geschwisterbeziehung ist ein System, Partnerschaft ist ein System, Hobby, Schule, ne? Also es gibt Freundschaften. Wir haben ganz, ganz viele Systeme, in denen wir irgendwie stecken und drin sind. Und dann hat auch so jedes, das kennt, glaube ich, auch jeder, jeder hat in seiner Familie auch eine bestimmte Rolle. Und da auch, und die Familientherapie unterstützt im Prinzip darin, weil oft hat man auch so, nennt man so einen sogenannten Symptomträger. Also sind dann die Personen, die in irgendeiner Weise eine Auffälligkeit zeigen oder denen man sehr schnell die Schuld gibt, ne? Die werden so in der Systemik als Symptomträger bezeichnet. Aber in der systemischen Therapie wird eben tatsächlich nicht mit Schuld gearbeitet, sondern zu gucken, wie sind die Dynamiken zwischen den Familienmitgliedern oder zwischen den Systemen, um die es geht. Ne? Und das ist immer ganz spannend. Da gibt es verschiedenste Methoden. Also man kann sich das erstmal so grundsätzlich, wer so vom systemischen Ansatz noch gar nichts gehört hat, da finde ich immer das Bild eines Mobiles ganz hilfreich, wenn man sich ein Mobile vorstellt und man zieht an einer Stelle, dann bewegen sich andere Teile mit, manche mehr, manche weniger. Und so ist das tatsächlich auch im System. Wenn also an einer Stelle eine starke Veränderung kommt, bewegt sich der Rest mit. Finde es immer ganz einfach, das anhand von einem Familiensystem zu erklären, wenn ein Kind sich auffällig verhält. Ne, das wäre dann sozusagen Symptomträger in der Sprache. Das verhält sich auffällig, was weiß ich, in der Schule zum Beispiel auffällig, fängt plötzlich an, sich zu prügeln, was vorher nie der Fall war. Und dann guckt eben ein Systemiker, was ist denn so los? Ne? In welche Systeme, was ist mit den Systemen rundherum? Und dann kann es sein, dass auf der Elternebene, dass da das Paar wirklich Schwierigkeiten hat, vielleicht kurz vor einer Trennung stehen. Und es geht immer darum, im System, das machen wir ganz unbewusst, das sind keine bewussten Prozesse, wieder ein Gleichgewicht herzustellen, so eine Homöostase, davon spricht man immer in der systemischen Therapie. Also wie kriegt dieses System wieder ein Gleichgewicht hin? So, und wenn so ein Kind intuitiv spürt, hier ist es gerade richtig wackelig und unsicher, weil die Eltern möglicherweise kurz davor sind, sich als Paar zu trennen, dann ist natürlich da eine Gefährdung des Gesamten, der Sicherheit, dann wackelt der Boden, sage ich immer so im übertragenen Sinne. Und so entstehen dann in Anführungszeichen so Auffälligkeiten, weil wenn sich dann ein Kind auffällig verhält, dann passiert es oft, dass nicht das Paar wieder die Köpfe zusammenstecken, sondern eigentlich die Eltern, ne, und sagen, oh je, unser Kind ist gerade ganz auffällig in der Schule und es gibt Stress und nachher bleibt es noch sitzen oder hat keine Freunde mehr oder was auch immer. Und dann fangen an, Eltern aktiv zu werden, stecken im wahrsten Sinne des Wortes die Köpfe wieder zusammen. Und so wird dann auf eine andere Art und Weise wieder ein Stück Gleichgewicht hergestellt. Ne? Und das ist so das, was immer wieder versucht wird oder eben auch, sage ich mal, Rollen und Themen noch mal sichtbarer werden. Ich erinnere mich gerade an eine Familie, da habe ich so eine. Es gibt so verschiedene Formen von Aufstellungsarbeit und ich hatte so eine Aufstellungsarbeit gewählt, dass die Familie sich wie ein Mensch, also wie ein Menschkörper darstellt und jeder sucht sich ein Körperteil aus, von dem er sagt, das entspricht meiner Funktion in der Familie. Und da hat sich der Symptomträger, es war damals so ein 14-jähriger Junge, der hat sich auf den Hintern gestellt und gesagt, bis Arsch der Familie. Und das war so, das sind so Dinge, da wird das nochmal richtig deutlich, wie fühlt sich eigentlich auch ein Mensch in einem System? Und der hat es so auf den Punkt gebracht, ne? Also der hat ganz viel Schuld gekriegt und wegen dem haben wir den ganzen Stress und bla 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 bla. Und der hat sich direkt dahin, also und hat gesagt, ich bin das Arsch der Familie. Und das hat aber tatsächlich was mit dem System gemacht. Das heißt, die haben gemerkt, wie krass das war und auch wie, dass er da auch ganz schön drunter gelitten hat. Das war ja nicht einfach nur, es klingt jetzt so sehr witzig, ne? So, aber es war so, ich finde, das war so sehr, sehr deutlich einfach nochmal, was da systemisch passiert ist. Und so konnten die Familienmitglieder auch nochmal feststellen, ah, okay, so fühlt sich tatsächlich der andere. Und was ist denn mein Anteil daran, dass ich jetzt meinen Sohn da in die Position Arsch stellt, um es mal jetzt einfach so in der Sprache nochmal aufrechtzuerhalten. Und was haben die anderen in der Familie für Funktionen? Und so kann man eben auch, wenn lernen, wertzuschätzen, was jeder auch dazu beiträgt. Und vielleicht hat die Person, die jetzt quasi da als Arsch dargestellt wurde, wird dann plötzlich gesehen, ja, aber der ist tatsächlich auch der Einzige, der hier mal Klartext spricht und einfach mal raushaut, was wir hier an Themen haben. Und andere haben andere Ressourcen, andere, dann stellt sich jemand im System plötzlich in den Kopfbereich und sagt, ich bin hier so der Denker und ich habe vieles unter Kontrolle und manage und so weiter und so fort. Und so entstehen da sehr kreative Prozesse. Und das Schöne ist einfach wirklich, dass, ja, dass die Dynamiken innerhalb der Familie nochmal dadurch verändert werden, dass man einen anderen Blick drauf bekommt. Und das ist was ganz typisch Systemisches, den Blick zu verändern und auch zu erkennen, was hat es Positives. Und wenn wir jetzt konkret nochmal in den Bereich Traumatisierung, Missbrauch etc. gucken, dann würde man vielleicht, hätte man vielleicht gar nicht so diese Familienkonstellation jetzt. Dann kann es sein, dass ich jetzt hier eine erwachsene Person habe, die sagt, ich möchte gerne an der Thematik arbeiten, das ist mir damals passiert. Meine Mutter muss es doch eigentlich mitbekommen haben, aber die hat überhaupt gar nicht reagiert. Und das nehme ich ihr total übel, die hätte mich schützen müssen. Und dann kann man also auch da nochmal systemisch arbeiten und gucken, wieso hat die Mutter nichts gesehen? Und das kann sein, dass da auch, also wir haben ja vorhin so über Traumatisierung gesprochen, dass es ja auch eine Schutzfunktion ist, wegzugucken oder wegzufühlen. Und wenn zum Beispiel die Mutter jetzt auch ähnliche Erfahrungen schon in ihrem Leben gemacht hat und es eine wichtige Schutzfunktion war, wegzugucken oder nicht hinzufühlen, weil es einfach eine Überlebensstrategie war, dann kann man das in der systemischen Therapie auch nochmal ganz gut beleuchten. Okay, und das ist eine Form von unbewusst ein Gleichgewicht herzustellen, nicht zu sehen, nicht hinzugucken, was da passiert, weil das ganze System dann vielleicht noch mehr zusammengebrochen wäre. Was nicht bedeutet, das ist mir jetzt auch ganz wichtig hier zu sagen, dass es in Ordnung ist, dass es passiert ist. Aber was vielleicht nochmal so einen Erklärungsansatz darstellen kann, okay, da hat auch jemand aus einer Schutzfunktion reagiert oder eben auch nicht sehen, nicht spüren können, weil das immer so, das ist, finde ich, oft so eine typische Frage. Ja, das hätte sie doch oder hätte er doch mitkriegen müssen, was da passiert ist. Das kann doch nicht übersehen worden sein. Warum ist nichts gemacht worden? Oder ich habe doch versucht, was zu sagen und es ist nicht reagiert worden. Also auch das ist ja was, vielleicht ein sehr unglücklicher Versuch, dann eben auch wieder so ein Gleichgewicht herzustellen, weil da möglicherweise ganz viel Angst im System eine Rolle spielt und die Angst so groß ist, dass es viel, viel schlimmer noch werden kann. Ne?
Ja.
Und so reagieren wir alle eben auch sehr intuitiv und das ist eben nichts Überlegtes im Sinne von ich guck mal weg, sondern auch eben, dass da Schutzmechanismen aktiv sind. Und ich habe mal vor, das war dann halt noch in meiner Praktikumszeit, also es ist schon über 30 Jahre her, fällt mir aber auch gerade ein, da habe ich tatsächlich mal auch eine Gruppe mitgeleitet mit Frauen mit Missbrauchs- und Gewalterfahrung. Und die Mutter hat selbst ihren eigenen Missbrauch nicht sehen können, nicht mehr wahrnehmen können. Jetzt ist wirklich wie vergessen ausradiert. Und als ihr Sohn dann, ich glaube, 10 war, da gab es dann eine Veranstaltung in der Schule genau zu der Thematik. Und dann, poff, ne, kam das da, so wie wir vorhin schon gesprochen haben, dann kommen halt so Trigger. Und da war das für sie so ein Triggermoment. Sie dachte, ich gehe jetzt hier einfach zu so einem Vortragsabend, höre mir das an und gut ist. Und dann ist aber ihr Thema aktiv geworden.
Ja.
Jetzt bin ich so ein bisschen hin und her gesprungen. Ich hoffe, man konnte mir noch folgen, aber so, das ist mir jetzt alles so in den Kopf gekommen. Also systemisch arbeiten kann man eben auch, also man muss nicht immer die Person anwesend haben. Das ist das Schöne daran, ne? Also man kann eine ganze Menge machen, also auch Aufstellungsarbeit sowohl mit verschiedenen Menschen als Gruppen, also als Gruppenkonstellation, dass sich viele verschiedene Menschen zu einer Aufstellungsarbeit anmelden. Aber es gibt nicht in jedem Raum dieses Angebot, dass Aufstellungsarbeit gemacht wird. Und dann kann man aber auch, wenn man so Systemiker hat, das tatsächlich über, ich nutze da immer ganz gerne so kleine Holzfiguren früher, ne? Also die so ein bisschen ähnlich aussehen wie von so Mensch ärger dich nicht spielen, nur halt einen Tacken größer sind. Und auch darüber kann man nochmal so Dynamiken aufstellen. Und das Schöne ist, man bekommt eine Außenperspektive, also man stellt so auf, wie stehen die Personen zueinander. Und wenn dann alles aufgestellt ist, wenn die Personen so mit, ach, die sind sich nah, also stelle ich die enger beieinander, ah, die können sich nicht so gut leiden, also stelle ich die mal weiter auseinander. Und wenn man so ein Familiensystem aufstellt auf dem Tisch mit Figürchen, so, dann ist das auch Wahnsinn, was da an Effekt passiert. Also wie oft habe ich das schon erlebt, dass Menschen dann auf ihr System gucken und plötzlich so, oh Mann, ey, jetzt wo ich sehe, ne, dann kommt entweder ein ganz intensives Gefühl kann hochkommen und es wird so klar, also das, was dann wirklich Thema in dem System ist. Ja, oder einfach das eigene Empfinden wird klar und so geht's halt immer vorwärts. Und das ist so schön daran, dass die systemische Therapie ist tatsächlich sehr methodenvielfältig und man kann da ganz kreativ mitarbeiten und sehr, sehr viel über sich herausfinden. Und so kann man eben auch Figuren aufstellen und einen verstorbenen Großvater, eine verstorbene Großmutter oder einen Elternteil, wenn man vielleicht adoptiert ist und weiß überhaupt nicht, wer waren meine Eltern, kann man also auch mit denen arbeiten und gucken, was ist da Thema. Und das ist nicht selten, dass dann eben auch Themen generationsübergreifend weitergegeben werden und man denkt selbst, das ist mein Thema, aber es ist es gar nicht. Das hatte ich jetzt, um da auch noch mal kurz so einen Stopp mich, wenn ich zu viel quatsche. Das hatte ich jetzt tatsächlich auch noch in einem Gespräch neulich, dass eine Mutter sagte, mein Kind ist von klein auf total unglücklich. Es ist ein adoptiertes Kind, total unglücklich. Da habe ich da auch gedacht, woher weiß sie, dass das Kind von klein auf unglücklich ist? Und ja, und das Kind hat immer mal wieder formuliert, wieso bin ich überhaupt am Leben? Ich habe es nicht verdient zu leben und so weiter und so fort. Also alles so Richtung in Richtung, ich will nicht leben. Und sie hat sich total Sorgen gemacht, weil sie gesagt hat, Mensch, das haben wir uns so viel Mühe gegeben hier mit der, also wir haben dem Kind so viel Liebe gegeben und wieso ist dieses Thema immer präsent, ne? Und da habe ich gesagt, ja, vielleicht ist es auch gar nicht das Thema des Kindes. Vielleicht ist es eben auch ein übernommenes Thema, was vielleicht aus, ja, aus der Elterngeneration oder einer anderen Generation noch darüber daherkommt. Und da habe ich sie dann einfach mal gefragt, ob sie was weiß über die Elternteile. Und da hat sie es schon gesagt, ja, die Mutter, die hat sich mehrfach versucht umzubringen. Also das heißt, da spielte schon auch das Thema, nicht leben zu wollen, nicht leben zu dürfen. Genau, und ihr sind auch etliche Kinder weggenommen worden, die hat ganz viel Trennungsschmerz gehabt. Und ja, da wird sie sicherlich auch mit ihrem Leben, so, also ihr Leben in Frage gestellt haben, die leibliche Mutter dieses Kindes. Und das ist dann eben auch ganz spannend, nochmal so zu gucken, welche Themen sind wirklich die eigenen und welche Themen sind vielleicht doch nicht die eigenen und fühlen sich aber so an, als wenn es die eigenen sind, weil wir sie systemisch, sagt man so, übernommen haben, wie ein Rucksack, ne? Weil unsere erste Qualität, die wir so haben, wenn wir auf die Welt kommen, wir nehmen wahr. Wir verstehen ja die Sprache noch nicht in der Form, wie wir uns jetzt hier miteinander unterhalten. Wir können noch nicht, unser Gehirn ist nicht so entwickelt, dass wir so reflektieren können. Ah, okay, wenn ich mich in dich hineinversetze, dann kann ein Baby logischerweise nicht. Aber das Baby kann ganz, ganz viel fühlen. Und das kann Atmosphären fühlen. Und diese Fähigkeit trägt einfach auch dazu bei, dass wenn wir so aufwachsen, dass mit Menschen, die ganz viel Angst hatten, wenn die Mutter, wenn wir noch selbst im Mutterleib waren und die Mutter hatte ganz, ganz viel Angst und Stress, dann spüren wir das schon bereits als Embryo, aber auch dann in der Anfangsphase des Lebens und packen uns das quasi oft mit so in diesen eigenen, jeder hat so einen Rucksack, ne? Ja. Können wir uns so vorstellen, und packen uns das in diesen eigenen Rucksack mit hinein. Und weil wir so mit es schon mitfühlen. Und dann ist es manchmal schwer zu erkennen, was ist denn jetzt eigentlich das eigene, weil es sich so echt anfühlt und so, das ist meins. Ne? Und ja, das habe ich ganz viel geredet.
Das war okay, ich hatte ja auch eine große Frage. Ja. Genau, ich finde es auch total spannend, ne, da auch einfach nochmal ganz klar zu haben, ne, also das ist auch, also ne, so dieses Transgenerationale und ganz spezifisch auch das vom Mutterleib zum Kind, ne, das ist jetzt kein, ich sag mal, energetischer ESO-Quatsch, sondern da gibt es wirklich ganz, ganz krasse Studien. So eine der aktuellsten ist vom 11. September, ne, 9/11, wo quasi Mütter, die in der Zeit auch schwanger waren, ne, also Frauen, die in der Zeit ein Kind im Körper hatten und die von dem Attentat eine PTBS mitgetragen haben, konnte man sehr klar bei den Föten, die ja im Mutterleib waren, aber die ja durch die Nabelschnur eben alles mitgefüttert bekommen, was das Nervensystem eben auch mitbekommt und erlebt, ne, dass die wirklich schon bei Geburt und auch noch relativ lange als Kleinkinder PTBS-Symptome hatten. Ne, also dass auch die Kinder behandelt und begleitet werden mussten, weil deren Nervensystem im Prinzip schon dysreguliert auf die Welt gekommen ist.
Genau. Und das ist eben, das ist auf der einen Seite eine ganz große Qualität, dass wir Menschen damit ausgestattet sind, schon so fein zu spüren. Aber es ist auch gleichzeitig dann eben das Risiko, dass wir dann was mitbringen, was nicht richtig unseres war, ne? Und was wir dann dadurch übernommen haben. Aber die gute Nachricht ist, also man kann auch wieder etliches aus dem Rucksack rauspacken und sagen und es an die richtige Stelle packen und sagen, es gehört nicht zu mir, es gehört dahin und ich gebe es zurück, so sinngemäß. Ne? Es ist zum Beispiel das Thema meiner Mutter oder es ist das Thema meines Vaters oder vielleicht auch eine ganz andere Generation und ich kann es wieder abgeben und es ist okay, ne, weil es nicht meins ist. Ich muss das nicht lösen.
Voll. Und das finde ich total, also das ist wirklich so eine der stärksten, also für mich aus meiner Traumawelt mit meiner Arbeit mit Queens und Kings, was ich so erlebe, dass für ganz, ganz viele das unglaublich stark ist, wenn sie Dinge zurückgeben können. Gerade wenn es so um die TäterInnen geht. Ne? Weil gerade in einer Opfer-Täter-Konstellation ist es ja leider eben auch oft so, dass ja auch Gefühle des Täters, der Täterin übertragen werden. Ne? Dass viele Opfer, Betroffene gefühlt ein dauerhaftes Scham- und Schuldgefühl haben. Ja, ne? Und das einfach ein Riesending ist zu erkennen, oh, das ist gar nicht meins. Ne? Die Schuld, die liegt beim Täter, der Täterin. Und da finde ich, hat die Systemik eine unglaubliche Kraft, wenn man das für sich gut sichtbar machen kann, gut aufarbeiten und nicht nur verstehen, sondern auch fühlen kann, wenn man dann diese Schuld zurückgibt. Ne? Das ist deine Schuld, ich gebe sie dir zurück.
Genau, und das ist deine Verantwortung für dieses Verhalten, ne? Die habe nicht ich getragen, die trägst du. Ja. Ne? Und mit all den Konsequenzen, die es hat.
Ja. Ja, so ein.
Ja, und das ist eben auch was man sehr gut auch symbolisch darstellen kann in so einer systemischen Arbeit. Ne? Zum Beispiel, ich habe in meinem Zimmer hier, immer in meinem Beratungszimmer, auch so einen ganz großen, schweren Stein, ne? den ich dann auch ganz gerne einsetze, um das so zu symbolisieren. Da ist jetzt dieses ganze fette, dicke Thema drin und gib es jetzt mal ab. Und da kann man eben auch schön stellvertretend arbeiten, dann kann man zum Beispiel einen Stuhl oder ähnliches, kann man dann sagen, okay, stell dir vor, hier dieser Stuhl ist stellvertretend für deinen Elternteil oder für den Täter oder sonst was. Das ist an dem Thema, an dem man da gerade dran ist. Und jetzt gibst du das, was an Thema ist, mal komplett zurück.
Ja. Ne?
und packst es mal dahin. Und dann passiert oft emotional eine ganze Menge. Ne? Entweder entsteht eine totale Erleichterung und wie schwer war das Paket, was ich über so viele Jahre oder Jahrzehnte getragen habe. Und endlich kann ich es abgeben und es ist nicht meins. Ja. Ne? Es kann aber auch sein, dass auch eine Irritation erstmal entsteht. Was ist denn jetzt meins? Jetzt war ich so intensiv mit diesem Thema beschäftigt und ich war nur mit dem Thema beschäftigt. Immer wieder rückte das in den Vordergrund. Und was ist denn jetzt da? Ne? Also auch das kann erstmal ein Stück wirklich Irritation hervorrufen. Und wer bin ich denn jetzt? Ne, was möchte ich jetzt? Und das ist dann auch so eine schöne Arbeit, noch gemeinsam zu gucken, wer bin ich denn eigentlich? Und auch mal, wer möchte ich sein und welche Anteile habe ich? Welche Anteile gefallen mir wirklich an mir selbst? Ne? Und auch da, immer, es ist einfach ein Prozess und es ist immer ein sehr schöner Prozess und ich freue mich immer, wenn ich die Menschen darin begleiten kann.
Ja. Und eine potenzielle Reaktion, die mir auch noch einfällt, kann tatsächlich auch, wenn eine starke Täterloyalität oder eine Täteridentifikation vorhanden ist, kann das tatsächlich auch Widerstände auslösen. Ne? Das nicht zurückgeben zu wollen, zu sagen, naja, aber irgendwie, ich darf nicht, ich kann nicht oder naja, aber ich bin ja schuld, das ist schon meins. Ne? Und ich finde auch das, ne, also dieses unglaublich Symbolhafte beim Systemischen, dass in dem Moment sich Sachen auch zeigen können oder man plötzlich Sätze ausspricht, die bisher verdeckt waren, ne? Die bisher irgendwie da waren, aber vielleicht gar nicht bewusst gedacht worden sind oder einem das gar nicht so klar war. Und wenn dann solche Aussagen oder solche Widerstände kommen, dann kann man ja auch wieder genau damit arbeiten, schauen, ach okay, spannend, ne? Täterloyalität, Täterintrojekt. Ja. Sollen wir uns das Thema mal anschauen? Was ist denn da eigentlich?
Genau, und es ist ja auch nicht immer so einfach. Ich meine, ich kann mich auch noch erinnern, dass mal eine Klientin gesagt hat, mein Vater hat mich missbraucht und das ist ganz schrecklich. Da habe ich jetzt ein Riesenthema schon seit Jahren, kann keine Beziehung führen. Immer wenn es in Richtung Sexualität geht, wird es dann total schwierig. Aber sie hat auch gleichzeitig gemerkt, okay, das ist ja nun mal auch ihr Vater gewesen. Und was oft so schnell im Außen passiert, ist, wenn das dann, und das passiert ja nicht selten, dass es Menschen im sozialen Umfeld sind, die einem auch nahestehen, die den Missbrauch dann mit dem Kind oder dem Jugendlichen, die missbraucht haben, dann ist das natürlich auch schwer, so einen Menschen komplett abzulehnen, weil es auch eine Verbindung gibt, weil es auch was Positives gibt. Und diese Frau sagte auch, der hat immer so toll mit uns auch, als wir Kinder waren, gespielt und wir haben so viel unternommen. Und das ist ja auch in Ordnung, dass es auch Anteile gibt, die schön waren und die dürfen auch schön bleiben. Ne? Die müssen jetzt nicht alle komplett verteufelt werden. Und da neigen oft Menschen zu, die sich nicht mit der Thematik auskennen, zu sagen, das sind ganz schreckliche Menschen und da musst du den Kontakt abbrechen, da hast du nie wieder was mit zu tun haben. So simpel ist es einfach nicht, ne? Weil es auch Menschen sein können, zu denen man eine ganz enge und auch eine gute Beziehung hat. Und das und da eben nochmal zu differenzieren, welchen Teil gebe ich ab und an welchen Teilen gebe ich die Verantwortung auch zurück, nämlich für das Verhalten des Missbrauchs, und das gebe ich zurück und das ist nicht in Ordnung. Und das hat war für mich ganz schlimm und eine schreckliche Erfahrung. Ja. Den Teil gebe ich zurück, aber ich nehme auch einen Teil an, der bleiben darf, mit dem ich im Frieden bin und mit dem ich zu dem ich sagen kann, das war gut, ne? Und das ist vollkommen in Ordnung. Und selbst innerhalb des Missbrauchs, das wirst du wahrscheinlich auch kennen, weil du da sehr viele weil das ja eben dein Spezialgebiet ist, dass es ja selbst auch innerhalb des Missbrauchs auch mal positive Erfahrungen geben kann. Und die sind ja dann auch und das ist ja auch schwer miteinander zu vereinbaren, ne? Zu sagen, dass auf der einen Seite war es ganz schrecklich und auf der anderen Seite habe ich auch schon Klienten erlebt, die gesagt haben, aber es war das erste Mal, dass ich einen Orgasmus erlebt habe und das war schön, ne? dieses Gefühl. Und das ist dann so, ja, das ist dann einfach sehr komplex.
Total. Ja.
Und da ist es hilfreich, das zu differenzieren, immer was nehme ich, was behalte ich und was gebe ich ab und was macht auch Sinn, wieder abzugeben, ne?
Ja.
Zurückzugeben.
Voll. Und auch beim Thema Orgasmus auch einfach nochmal, ne? Es kann ja auch, also auch wenn es schön ist, ist es einfach wichtig zu verstehen, gerade wenn es eine missbräuchliche Situation war, ne? Wenn Machtgefälle da war, wenn erwachsener Kind, ne? Also wenn es missbräuchlich war, dann kann es noch so schön sein. Ein Kind kann keinen Konsens geben. Ne? Also
genau, ja.
Das ist halt einfach ganz, ganz wichtig, das klar
Absolut.
Zu haben für sich. Und was ich auch häufig erlebe, ist tatsächlich Schuldgefühle zu haben. Ne? Von wegen, naja, aber ich hatte ja Körperreaktionen, ich war ja feucht, ich war ja hart und es war ja schön. Oder eben, so wie du gerade sagst, ich hatte ja einen Orgasmus. Also wollte ich das auch. Ne? Und ich finde, das ist einfach ein ganz, ganz großer Fehlschluss, ne? Weil unser Körper ist Biologie. Ne? Da sind ganz normale körperliche Reaktionen. Und wenn ein Täter, eine Täterin weiß, wie sie den Körper anfassen muss, wie wo bestimmte Punkte sind, wie, ne, also dann kann man Punkte drücken und dann, ich sag mal, ejakuliert ein Körper oder eine Frau kriegt einen Orgasmus oder ein Mädchen, ohne dass es bedeutet, dass sie es wollte und dass es schön und Zustimmung war. Ne? Also
genau,
da einfach.
Ja. Genau, das ist nämlich auch nochmal das Gefühlserleben. Es kann ein Teil positiv sein, es kann aber eben auch genauso gut ein ganz negatives Gefühlserleben sein. Und es muss, also das ist eben, es darf daraus, dass selbst wenn das Gefühl positiv erlebt wurde, nicht daraus geschlossen worden werden, du wolltest das, ne? Weil das ist keine freiwillige Sache und das ist, wie du schon sagst, das sind zwei unterschiedliche Generationen, ne? Erwachsene und Kinder und das matcht nicht.
Ja, gelinde gesagt.
Ja.
Carmen. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang weiterreden. Vielleicht machen wir das auch irgendwann mal. An der Stelle einfach ganz, ganz großen Dank dir, dass du hier warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Zwei Fragen hätte ich noch. Nummer eins, wie ist es denn bei dir? Du hast schon gesagt, du sitzt in Aachen. Kann man mit dir vor Ort arbeiten? Kann man mit dir auch online arbeiten? Kannst du irgendwie abrechnen? Oder ist das bei dir alles auf SelbstzahlerInnenbasis? Wir haben jetzt so viel von dir gehört. Erzähl doch gerne auch mal kurz, wenn Menschen jetzt sagen, oh ja, ich will mit der Carmen Mielke arbeiten. Wie können sie das tun?
Genau, das ist möglich. Ich arbeite sowohl online. Das ist natürlich mit der Körpertherapie ist man dann etwas eingeschränkter, logischerweise mit dem Bereich, ne? Aber ich habe also auch viele Klienten online, aber eben auch vor Ort, die hier in meine Praxis kommen. Denn wenn man in der Nähe wohnt, ist, macht das natürlich einfach Sinn. Es würde ich das immer bevorzugen. Aber da sind beide Varianten möglich. Ich habe den Heilpraktiker für Psychotherapie auch und dann wäre das mit der Abrechnung für diejenigen interessant, die privat versichert sind. Aber das ist was, wo ich immer sage, da sage ich immer, das gebe ich an die Klienten dann ab, wenn die das über Kasse abrechnen wollen, dass sie das dann selbst irgendwie auch klären. Ne? Ich stelle denen das zur Verfügung, was sie brauchen, um das mit der Kasse zu besprechen. Ich habe auch schon einige Kassenpatienten gehabt, wobei ich tatsächlich, 98-99% würde ich sagen, habe ich tatsächlich Selbstzahler, die zu mir kommen.
Okay. Das heißt, ihr Lieben, wenn ihr Interesse habt an Carmen, an der Arbeit mit ihr, vielleicht auch mal mit ihr eine Online- oder eine Vor-Ort-Session in Aachen zu machen, wir verlinken alle Infos zu ihr in den Shownotes, also in der Folgenbeschreibung hier zur Podcast-Folge, könnt ihr einfach reinklicken. Da findet ihr auch noch weitere Empfehlungen. Beispielsweise ist vorhin einmal das Thema Täterintrojekt und Täterloyalität gefallen. Da habe ich euch eine Folge zugemacht, wo ich einfach einmal ein bisschen tiefer reingehe. gehen, die beiden Themen, was das eigentlich genau bedeutet, wenn das für euch spannend ist. Wir haben auch eine komplette Folge zum Thema Aufstellungsarbeit gemacht mit Sophie Muller, die Aufstellerin. Das heißt, wenn ihr da neugierig geworden seid, jetzt am Ende mit dem Systemischen, mit dem Aufstellen, könnt ihr da mal reinhorchen. Das verlinken wir euch alles. Und damit sind wir bei meiner letzten Frage an dich, Carmen. Was magst du unseren HörerInnen noch mitgeben?
Also für mich ist immer ganz wichtig, dass jeder Mensch auf sein Gefühl, auf seine Intuition hört, denn jeder Mensch hat das. Also es gibt niemanden, der sie nicht hat. Es ist einfach ein bisschen Training, dahin zu hören. Und wenn man so einen Impuls wahrnimmt, ah, das interessiert mich jetzt. Ich glaube, da würde ich jetzt mal gerne reinhören oder reingucken oder reinspüren oder etwas ausprobieren. Kann ja sein, dass irgendwas in dem jetzt in unserem gemeinsamen Interview, was so zur Sprache gekommen ist, ob es Aufstellungsarbeit ist, ob es Körpertherapie ist, ob es irgendeine Methodik ist, zu sagen, ah, interessant. Und wenn man da schon festhängt, dann einfach tatsächlich, das ist ein Teil von Intuition, dass das so ein Anstupser ist in die Richtung, die dann tatsächlich auch gerade die stimmige ist. Und diesem Impuls letztendlich zu folgen, also das rate ich jedem, folgt dem Impuls, der gerade gekommen ist, der vorhanden ist und wir haben immer Impulse, die uns dann sagen, passt doch nicht oder passt. Und selbst wenn wir jetzt einen Impuls haben, ach, ich würde gerne mal eine Aufstellungsarbeit machen, machen eine Aufstellungsarbeit und denken so, ach, nee, jetzt brauche ich irgendwas anderes, ist das vollkommen in Ordnung, weil wir werden fortwährend werden wir irgendwie geleitet durch unser System, ob das Gedanken sind, die uns einen Hinweis geben, hey, stopp oder ja, gerne mehr davon. Und auch der Körper gibt uns jederzeit irgendein Signal, ob das Sinn macht oder nicht Sinn macht. Ja. Deswegen können wir da ganz im Vertrauen sein, dass wir da eigentlich immer so, sag ich mal übersetzt, Leitplanken in uns tragen, die uns immer ein Stück den Weg weisen. Also ausprobieren, das, was euch anspricht. Deswegen heißt meine Seite ja auch nicht umsonst, ich habe sie Mut zur Therapie genannt. Ne? Also einfach mal wirklich dann auch den Mut zu haben, wenn ich einen Impuls verspüre, loszulegen.
Danke dir für dieses Plädoyer für Mut und Intuition, Carmen, und für deine Zeit hier.
Ja, vielen, vielen Dank. Ich danke dir auch für das Interview. Das fand ich war ein sehr, sehr schöner Austausch mit dir.
Total gerne.
Und das war's nun mit der Doppelfolge mit Carmen Mielke zu den Doppelthemen Körperpsychotherapie und systemische Familientherapie. Ich hoffe, du hast für dich ganz viel mitnehmen können, dass für dich der ein oder andere Aha-Moment da war oder vielleicht die ein oder andere Therapiemethode für dich vielleicht nochmal interessant, spannend wird, vielleicht ein bisschen Neugierde geweckt worden ist und vielleicht auch ein bisschen Hemmung abgebaut. Ganz, ganz lieben Dank, dass du diesen Podcast hörst. Wie schön, dass du dir damit was Gutes tust und auch unsere Arbeit unterstützt. Ne? Jedes Abspielen unseres Podcasts hilft uns ja auch im Ranking. Wenn du uns bisher noch keine Bewertung gegeben hast, freuen wir uns riesig, wenn du das auf den Plattformen, wo das geht, auf Apple Podcasts und auf YouTube kannst du uns eine Sternebewertung dalassen. Über 5 freuen wir uns natürlich. Bei YouTube kannst du uns einen Daumen dalassen oder wo auch immer du diesen Podcast hörst. Mittlerweile kannst du ja unsere Podcasts sogar bei uns auf unserer neuen Survivor Queen Webseite anhören. Vielleicht magst du da mal draufgehen auf unsere Survivor Queen Webseite. Die findest du einfach unter survivorqueens.de oder du guckst einfach einmal in die Shownotes rein, da kannst du es auch anklicken. Da findest du unter der Rubrik Wissen, wenn wir schon mal dabei sind, führe ich dich gerade einmal durch, findest du unter der Rubrik Wissen, findest du den Trauma-Podcast, das Schweigen hat ein Ende. Und wenn du da runter scrollst, findest du unsere 6 aktuellen Podcast-Folgen. Ja, also wenn du einfach nur auf den neuesten Stand sein möchtest, gucken möchtest, was sind denn da gerade für neue Folgen rausgekommen, dann ist das super easy, da einmal hinzuklicken.
Oder wenn du eigentlich eine Folge suchst und denkst, Moment mal, die haben doch irgendwann mal eine Folge zum Thema XY gemacht. Oder andersrum, haben die eine Folge zum Thema XY gemacht? Dann kannst du darunter auf den großen orangenen Button alle Podcast-Folgen anzeigen, draufklicken. Und da findest du dann eine Sammlung aller unserer Podcast-Folgen. Also, wenn ich alle sage, meine ich jetzt aktuell, ich glaube, die letzten 20 Folgen plus minus. Und wir werden jetzt Stück für Stück alle Podcast-Folgen dort einpflegen, sodass ihr wirklich da auf einer Seite, ich muss mal ein bisschen scrollen, eine Übersicht aller Survivor Queen Podcast-Folgen habt, auch mit einer kurzen Einleitung schon. Und das heißt, da könnt ihr ganz einfach mit Steuerung F oder Command F, ne, je nachdem, ob ihr auf PC oder Mac seid, könnt ihr direkt eure Folge suchen oder nach Schlagworten suchen und euch da ein bisschen durchstöbern. So, ich hoffe, ich hab euch ein bisschen Neugierde und Bock auf unsere neue Webseite gemacht. Schaut gerne mal vorbei. Wir freuen uns über eine 5-Sterne-Bewertung. Wir freuen uns, wenn ihr uns etwas spenden mögt, wenn ihr uns weiterempfehlen mögt. Und ansonsten hören wir uns in 2 Wochen zur nächsten Podcast-Folge oder sehen uns in einem der nächsten Webinare. Schön, dass es dich gibt.